2. Esther Kapitel 4. Und wir lesen mal erstmal einfach ab Vers 10, denn das ist das, was die Esther dem Mordechai sagt, durch den Boten Hattach. Und lesen wir Vers 7, hilft vielleicht für einige mehr drinnen zu sein. Weiter ganz mal. Also Haman hatte ja veranlasst, dass alle Juden getötet werden sollten. Und jetzt kommt der Mordechai kommt mit zerrissenen Kleidern und dem Sacktuch vor das Tor des königlichen Palastes. Und jetzt fragt die Esther durch den Boten, warum er so angezogen ist, also was da los ist. Und die Esther schickt erstmal gute Kleider hin für Mordechai, als ob er nichts hätte. Aber er weigert sich natürlich, das anzuziehen. Und dann fragt sie, was da los ist. Und also schickt sie den Hattach, der soll fragen, was los ist. Und jetzt heißt Vers 7. Und Mordechai berichtete ihm alles, was ihm begegnet war, auch die genaue Summe Silber, die Haman versprochen hatte, in den Schatzkammern des Königs abzuwiegen, als Entgelt für die Vertilgung der Juden. Und er gab ihm die Abschrift des schriftlichen Befehls, der zu ihrer Vertilgung in Susan erlassen worden war, damit er ihn Esther zeige und ihr berichte und sie auffordere, zum König hineinzugehen, um seine Gnade zu erflehen und vor seinem Angesicht für ihr Volk zu bitten. Da ging Hattach hinein und berichtete Esther die Worte Mordechais. Da sprach Esther zu Hattach und befahl ihm, Mordechai zu sagen: Alle Knechte des Königs und die Leute in den königlichen Provinzen wissen, dass wer irgend in den inneren Hof zum König hineingeht, es sei Mann oder Frau, ohne gerufen zu sein, nach dem gleichen Gesetz sterben muss, es sei denn, dass ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, dass ich zum König hineingehen sollte. Als nun Esthers Worte dem Mordechai mitgeteilt wurden, da ließ Mordechai der Esther antworten: Denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Da ließ Esther dem Mordechai antworten: So geh hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind, und fastet für mich 3 Tage lang bei Tag und Nacht, esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten, und dann will ich zum König hineingehen. Obgleich es nicht nach dem Gesetz ist, komme ich um, so komme ich um. Und Mordechai ging hin und machte alles ganz so, wie Esther es ihm geboten hatte. Also vielleicht nochmal einfach ganz grob, dass wir alle den Kontext haben. Haman wurde also befördert und der Mordechai, der verbeugte sich nicht vor Haman. Und damit hatte er so einen Hass auf die Juden, dass er alle Juden umbringen wollte. Und er hat durch ein Los dann festgelegt, an welchem Tag das stattfinden sollte. Also am 13. Adar, glaube ich, hieß der Monat, durfte jeder die Juden umbringen und durfte all ihren Besitz für sich einnehmen, um das auch attraktiv zu machen. Haman war ein Nachkomme der Agagiter, wird gesagt, der Agagiter, also ein Nachkomme Agags, eines königlichen Geschlechtes. Und der Agag war der König der Amalekiter. Das heißt, er war einer der Feinde des Volkes Gottes, von dem wir gelesen haben bei Mose, da als Mose die Hand erhoben hat und Israel den Sieg hatte, dass er sagte, eine Schwur ist auf dem Thron des Herrn erhoben, dass der Krieg gegen Amalek nicht aufhören soll. Und hier sehen wir genau das Gegenteil. Hier sehen wir, dass dieser eine Nachkomme, sozusagen der einer der wenigen, die übrig geblieben sind, hier nun versucht, in einem Schlag alle Juden im ganzen Reich umzubringen durch diesen Befehl. Und Esther ist Königin geworden, weil der König in dem Sinn seine Frau ihm nicht gehorchte. Also ist sie Königin geworden. Sie war eine Jüdin und der Mordechai war ihr Onkel. Und jetzt sieht sie, dass Mordechai vor das Tor geht. Er kommt mit Sacktuch und Asche und sie will, dass er die Kleider umzieht. In den Palast durfte man gar nicht mit solchen Kleidern reinkommen. So war das Gesetz. Und der berichtet ihr dann, was passiert ist. Nun sagt er ihr gleich, sie soll hingehen und den König bitten für das Leben der Juden. Wenn wir das jetzt so ein bisschen allgemein bewerten, dann sehen wir Esther, eine aus dem Volk Gottes, das war das Volk Gottes, eine aus dem Volk Gottes ist die Frau des Königs Ahasverus durch die Umstände, wie sie geschehen sind. Und das Buch Esther erwähnt in keiner Weise Gott. Der Name Gottes wird da nicht erwähnt. Und trotzdem sehen wir, dass Gott der Handelnde ist in der ganzen Geschichte. Und wir sehen auch, und die Esther, die hat einen Namen. Also sie ist eine Vollwaise gewesen. Ihre Eltern sind umgekommen. Sie hatte also keinen Vater und keine Mutter mehr. Und ihr Name zeugt von Eltern, die sozusagen den Götzen gedient haben. Sonst hätten sie ihr Kind nicht Esther genannt, nach der Göttin Eschta. Und so, das heißt, ihre ganze Vergangenheit war keine Vergangenheit, die etwas zeigte oder die zeigte, dass da irgendetwas war an Grundlage, an Hintergrund, wo man sagen würde, okay, das ist eine gute Familie oder sonst was, sondern ihre ganze Vergangenheit war, dass sie ein hartes Leben hatte. Früh ihre Eltern verloren, Mordechai hat sie zu sich genommen und wahrscheinlich hat Mordechai sie aber gut behandelt, denn es ist offensichtlich, dass er sie liebte und die Esther auch den Mordechai liebte, also ihren Onkel. Aber nun war sie eben dort am Hof des Königs. Und jetzt sagt Mordechai, sie soll zum König gehen. Ihre Aussage ist ganz klar und es hilft auch uns zu sehen, wenn sie zum König geht, gibt es eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass sie umgebracht wird, also dass sie hingerichtet wird. So war das Gesetz. Wir lesen die Geschichte, also wir lesen ja die Geschichte meistens als solche, die es schon kennen, aber ihr müsst euch vorstellen, wenn das Gesetz sagt, wer unaufgefordert zum König geht, muss sterben, dann ist es das Gesetz. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, eine einzige Möglichkeit, dass der König sein Zepter entgegenstrecken kann, dann war das etwas, womit keiner rechnen konnte. Denn es war sozusagen einfach nur Gnade. Der König konnte gnädig sein, aber die normale Forderung des Gesetzes war der Tod. Und das ist Esthers Argument, warum sie das nicht tun kann. Sie sagt, ich bin nicht zum König gerufen worden. Ich kann jetzt auch nicht hereingehen. Er hat mich schon 30 Tage nicht gerufen. Und wenn ich gehen würde, wäre das die Todesstrafe. Und jetzt sehen wir, den Tod bedeuten. Und jetzt sehen wir, was Mordechai darauf antwortet. Mordechai sagt, denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Und wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade deswegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Das ist die Ermahnung von Mordechai. Wir sehen, das war die erste Situation von Esther. Jetzt kommt die Ermahnung von Mordechai. Und dann kommt die Antwort von Esther, dass sie ganz klar ihm zustimmt, mit allen Konsequenzen. Sie sieht die Situation, sie macht sich nichts vor, aber sie fordert ihn auf zum Fasten und Beten und sagt dann, dass sie gehen wird, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und dann ist eben die berühmte Aussage, komme ich um, so komme ich um. Und wir sehen die Esther in ihrer Geschichte, in ihrem Handeln und denken, das ist etwas Außergewöhnliches, etwas ganz Besonderes. Und das ist auch gut so. Wir dürfen auch sehen, dass sie wirklich eine besondere Haltung hatte. in ihrer Hingabe für das Volk Gottes zu dem Zweck, zu dem Gott sie berufen hat. Und wenn wir jetzt diese Haltung nochmal anschauen, dann sehen wir, sie erkennt an, dass Gott sie an diesen Platz gestellt hat, dass sie nicht einfach so die Frau des Königs geworden ist. Also, sie hat ihre Stellung und ihren Stand. Zwar aus Gottes Vorsehung empfangen. Und sie ist verantwortlich für das Volk Gottes in ihrem Stand und in ihrer Berufung. Und es fordert einen Preis von ihr, nämlich den Preis des Lebens, sich hinzugeben für das Volk, sodass sie anerkennt, wenn sie diesen Platz hat und nun die Situation sie fordert in diesem Platz, ist sie nichts anderes als eine Dienerin. Eine Dienerin. Und ihr Vorrecht ist es, diesen Dienst auszuführen. Mordechai sagt etwas ganz Besonderes. Er sagt, Gott ist nicht abhängig von deinem Dienst. Wenn du es nicht tust, wenn du dich weigerst, es zu tun, Gott hat genug Mittel, es anders zu machen. Das ist deine Aufgabe, dein Platz. Und Esther gibt sich dem hin, mit dem Preis, dass sie sogar sagt, ich bin bereit, mein Leben zu geben. Wenn denn das gefordert wird, werde ich selbst das dafür einsetzen, also mein Leben dafür einsetzen. Und jetzt kommt die ganz einfache Übertragung. Wir denken gerne, das ist etwas Besonderes. Und wenn wir dann aber ins Neue Testament schauen, sehen wir, dass unser Meister, der Herr Jesus, nicht nur das Risiko einging zu sterben, sondern ganz sein Leben gab, um für sein Volk zu sterben und Rettung zu schaffen. Aber das Interessante ist, alle seine Jünger, die uns die Bibel geschrieben haben, zeigen, dass sie die gleiche Haltung hatten, sodass wir sehen, dass sie gar nicht etwas, dass sie das, was wir bei Esther hier sehen, nicht als etwas Spezielles für ganz spezielle Leute gesehen haben, sondern dass sie sahen, dass ihr Meister ihr Leben für sie gegeben hat, und sie damit sich selbst verpflichtet sahen, das Gleiche zu tun, was Esther getan hat. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Wenn wir die Briefe von Paulus lesen und von Johannes, dann sehen wir, dass sie sogar davon ausgehen, dass aufgrund der Erlösung in Christus es die normale, logische Haltung jedes Gläubigen ist. Und dass jeder Gläubige berufen ist, in dieser Gesinnung Gott zu dienen. Ich gehöre nicht mir selbst. Mein Platz habe ich zum Dienst. Ich diene dem Herrn, da wo ich kann, wo ich berufen bin, für das Volk Gottes. Wie weit, welchen Preis bezahle ich? Wir sind schuldig, für die Brüder das Leben zu geben, sagt Johannes. Und wir merken genau das Gleiche, was hier Esther getan hat. Sie hat es nicht tun müssen, sie musste ihr Leben nicht geben. Der Jesus hat sein Leben gegeben. Petrus gab sein Leben. Paulus gab sein Leben. Viele der Gläubigen, sie gaben ihr Leben. Und sie sahen es als ihr Vorrecht an. Ihre Berufung. Sie sahen es als eine besondere Ehre an, also auch viele Gläubige in der Kirchengeschichte, in der Weise Gott zu dienen. Und das Besondere ist, dass auch wir lernen müssen, so zu denken. Also Esther, außergewöhnlich in ihrem Vorbild, ja, aber nicht außergewöhnlich, sodass wir sie als Helden betrachten und uns außen vor sehen. Nein, hat der Herr Jesus für dich sein Leben gegeben, ist ihre Haltung die normale Haltung jedes Gotteskindes. Nun, aber Esther ist auch trotzdem sehr ermutigend für uns. Sie sieht das Risiko, sie sieht den Preis, sie sieht ihre Kraftlosigkeit, sie sieht ihre Unfähigkeit und sie bittet um Fürbitte. Das heißt, auch ihre Kraftlosigkeit ist für sie nicht ein Grund zu resignieren und zu sagen, ja, das kann zwar sein und eigentlich sollte ich das tun, aber so stark bin ich nicht oder das kann ich nicht oder das traue ich mich nicht. Sie weiß, Gott kann. Gott kann. Und darum ist sie entschlossen, im Vertrauen auf Gott den Weg zu gehen. Und das ist das, was auch uns hier ermutigen darf. Und erstens müssen wir anerkennen, wir gehören nicht uns selbst. Für alles, der gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Muss ich da stehen bleiben, wenn ich merke, wie kraftlos ich bin? Nein, es ist wunderbar, wenn ich merke, wie kraftlos ich bin. Der Herr vermag. Der in Esther den Glauben, den Mut, die Sicht wirkte, die Haltung, ganz dem Herrn zu gehören und damit für sein Volk da zu sein, wirkt es auch, ist willig auch in uns, alles zu wirken, was wir brauchen. Und wir dürfen für uns beten und füreinander beten, dass wir sozusagen auf den Gott schauen, auf den Gott, der hier gehandelt hat und sehen, dass auch wir, jeder an seinem Platz da, unseren Auftrag haben.